Das ist einfach wirklich die Realität, oder? Wenn du heute deine Daten bei einer amerikanischen Firma speichern, dann hat der Donald Trump immer einen Schluss.
Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast. Heute mit dem Matthias Stürmer. Er ist Professor an der Berner Fachhochschule und Institutleiter von Public Sector Transformation. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo, Stefan.
Ja, schön. Hast du die Zeit genommen, Matthias? Willst du noch schnell ein, zwei Worte zu dir sagen, bevor wir nachher wirklich ins Thema einsteigen zu der digitalen Souveränität?
Ja, sehr gerne. Also merci für die Einladung. Das Thema digitale Souveränität beschäftigt mich schon länger. Wir haben, ja, je nachdem, wie man es definiert, kommen wir wahrscheinlich dann nachher noch dazu. Kann man sagen, schon seit 20 Jahren, wo ich mich mit dem Thema Open Source Software Forschung befasse. Ja, schon vor über 20 Jahren haben wir da in diesem Themenbereich geforscht und auch immer wieder weiterentwickelt. Und ja, das sind so die Fragen, die jetzt eigentlich aktueller denn je sind, interessanterweise. Hintergrund vielleicht noch zu mir: Ich bin Wirtschaftsinformatiker, also sowohl technisch wie auch Wirtschaft bringe ich ein bisschen Erfahrung mit. Einerseits aus dem Hochschulumfeld, ETH Zürich, doktoriert, aber nachher auch bei Ernst & Young und bei der Firma Leap sehr viel Praxiserfahrung gesammelt. Und von dem her, ja, freue mich, da können aber nochmal in die Themen einzutauchen mit dir.
Sehr schön. Ja, Matthias, eben du beschäftigst dich ja seit Jahren mit der digitalen Souveränität auch. Vielleicht mal schon für den Kontext. Oder was bedeutet das für dich oder auch konkret für die Schweiz, digitale Souveränität?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist eigentlich immer wieder das Thema, was ist die Definition von digitaler Souveränität? Und ich habe mich vor 2 Jahren sehr intensiv mit dieser Frage befasst, wo ich eine Studie für das eidgenössische Aussendepartement, für das EDA, geschrieben habe. Und zwar habe ich da festgestellt, es gibt wirklich Dutzende von Definitionen. Und das ist eigentlich jetzt weniger die Frage, was ist die Definition, sondern auf was tun wir uns vielleicht in einem gewissen Kontext, jetzt zum Beispiel in der Schweiz, oder wenn wir jetzt da zusammen austauschen, eben, auf welche Definition stützen wir uns da? Es gibt eben inzwischen die Definition vom Bundesrat, von den Kantonen, von jensten Leuten. Was ich festgestellt habe vor 2 Jahren, es gibt wie so ein bisschen oberflächlere Definitionen, die einfach sehr high-level sagen, ja, man will ein bisschen unabhängig sein und man will möglichst alles können kontrollieren. Und es gibt aber auch Definitionen, die aus meiner Sicht mehr Substanz haben und ein bisschen konkreter eben sagen, um was geht's. Und die, wo wir jetzt uns auch in diesem Netzwerk Souveräne Digitale Schweiz, wo wir nachher sicher auch noch darüber reden können, dort, wo wir uns darüber berufen darauf, ist die Definition, die sagt, weil erstens, dass digitale Souveränität geht nicht nur der Staat etwas an, sondern auch jegliche Firmen oder Verbände oder einfach Organisationen ganz generell dürfen, haben Anspruch auf digitale Souveränität. Zweitens, es geht um Daten. Es geht um Daten, wo ich vollständige Kontrolle darüber haben. Und zwar nicht nur, wenn gerade alles rund läuft, sondern insbesondere gerade auch, wenn es irgendwie Krise gibt, wenn auf politischen Druck hin oder wo auch immer, wenn es darum geht, dass man wirklich im Notfall auch auf die Daten Zugriff hat und dass man auch sicher ist, dass niemand anders, der nicht befugt ist, Zugriff hat auf die Daten. Und drittens, die Daten sind ja nicht im luftleeren Raum, die Daten sind immer auf irgendeiner Festplatte oder auf irgendeiner Datenbank oder in einem Verzeichnis, in einer Datei drin, oder? Also das heisst, das ist nicht irgendetwas Abstraktes, die Daten, sondern die sind irgendwo gespeichert in einem IT-System, in einer Applikation, in einer Cloud. Und das heisst, also im dritten Schritt muss man dann auch sagen, ja, was wollte ich denn dort? Also muss ich dort alles selber entwickeln, alle Applikationen neu programmieren? Und das ist sicher nicht die Idee von Souveränität. Man soll auf bestehenden Lösungen können aufbauen, auf bestehenden Komponenten, aber man will sie können kontrollieren. Man muss selber können sagen, welche Firma beispielsweise einem da Dienstleistungen bringt, supportet. Man will auch können selber im Notfall eben den Anbieter wechseln oder irgendwelche Komponenten, Features hinzuprogrammieren. Man will die IT im Griff haben, die IT-Infrastruktur muss können auch kontrolliert sein. Und das sind so die wichtigen Aspekte, die ich in der Definition, die mit dem Netzwerk STS pflegen, die dort eben inbegriffen sind.
Ja, und eben unter der digitalen Souveränität, oder eben Daten ist ja ein Aspekt, den du angesprochen hast, oder? Ich meine, selber entwickeln, das wäre ja sehr unwahrscheinlich, oder das ist auch unmöglich für viele Betriebe. Aber ich glaube, dann kommt ja wieder das Open-Source-Konzept, sage ich jetzt mal. Dort kommt ja dann das ins Spiel, oder?
Absolut, ja. Und das ist eigentlich genau, sage ich mal, der Schlüssel zur digitalen Souveränität. Ich würde sogar sagen, es ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für digitale Souveränität. Also schauen wir an, eben, wie wollte ich können, sagen wir so, Videoconferencing machen, oder? Und Videoconferencing kann man mit Zoom, mit Teams, mit WebEx, kann man das brauchen. Mit dem Nachteil, dass man natürlich typischerweise eben über amerikanische Firmen, typischerweise eben mit Zugriffsmöglichkeit von amerikanischer Regierung, irgendwelche Konversationen führt. Und sagen wir mal, wenn es irgendwelche Alltagsmeetings sind, ist das nicht so schlimm, wenn da noch die NSA oder wer immer zulässt. Aber wenn natürlich irgendwelche vertrauliche Gespräche sind, gerade in der Pandemie Gerichtsverhandlungen, Gespräche mit irgendeinem Anwalt, oder wenn es um sonstige, sensible Themen geht, dann will man einfach ganz sicher sein, dass niemand zulassen kann, oder? Wo nicht befugt ist. Und da braucht es nachher wiederum gute Videoconferencing-Software. Und jetzt, wie macht man das? Wenn man nicht auf Zoom und nicht auf Teams und so kann gehen, dann will man eben typischerweise auf einem eigenen Server Videoconferencing-Software installieren. Und wenn man die selber programmieren müsste, das wäre unendlich viel Aufwand, das sind wirklich Jahre von Programmierarbeit. Aber das Coole ist, es gibt eben ein paar gute, etablierte Videoconferencing-Systeme. Also wir haben jetzt da Erfahrungen gesammelt mit Big Blue Button. Das ist eine Open-Source-Videoconferencing-Plattform, die man kann auf einem eigenen Server installieren. Und da haben wir jetzt seit bald 6 Jahren, wo von unserem Verein CA Open für die Förderung von Open-Source-Software in der Schweiz betreiben wir das eine Instanz von einem Server. Und da weiss man ganz sicher, die Daten bleiben in der Schweiz. Da kann keine amerikanische Regierung, keine Microsoft, niemand kann zugreifen.
Aber wie siehst denn du, Entschuldigung, Matthias, wie siehst denn du da die Hürde? Ich meine, für mich, sage ich jetzt mal als KMU oder Nutzer von diesen Applikationen. Ich meine, für mich ist ja, die Eintrittshürde sehr gering. Zoom kann ich abladen, ohne Problem. Und das, weil es halt mehrere nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit oder sehr groß, dass halt einfach, es ist halt einfach die Masse, oder? Teams ist die Masse im geschäftlichen Kontext, oder? Also nicht realistisch, aber wie bringen wir denn das an, dass wir so Open-Source-Lösungen, ich sage jetzt, für die Masse können tauglich machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist genau so das Dilemma, obwohl ja Open-Source eigentlich gratis ist zum Abladen. Und brauchst keine Lizenz, die du kommst kaufen, sondern kannst wirklich die Freiheit haben, das selber zu installieren. Ist natürlich gerade für Privatpersonen oder KMUs ist viel zu aufwendig, da einen Server aufzusetzen und zu konfigurieren. Und von dem her bleibt es dann häufig eben bei den Google Meetup oder Teams und so weiter. Also von dem her, ich denke, gerade so Privatpersonen und KMUs, das sind sicher die am schwierigsten wirklich digital souverän werden können, weil sie einfach, so wie du sagst, die Eintrittshürde so niedrig ist und so schnell mit diesen Big-Tech-Tools kann arbeiten kann, dass das einfach ja, fast nicht lohnt, selber etwas zu machen. Umso mehr ist es aber eben auch eine Frage von einem Staat, oder was ist die Rolle vom Staat im digitalen Zeitalter? Und da denke ich, dass eben immer mehr jetzt eben wichtig wird, dass Staaten hier Verantwortung übernehmen, dass sie faktisch helfen, gerade so KMUs, aber besonders auch mal für eigene Bedürfnisse, also Behördenkommunikation, dass da mal digital souverän vorwärts gemacht wird. Und, was ich kann sagen, es wird auch schon gemacht. Also, zum Beispiel beim Militär, das Kommando Cyber, das ist so unsere nationale Cyber-Defense-Einheit, ein paar hundert Leute, die da im militärischen Umfeld schauen, dass wir sicher eben im Cyber-Defense-Umfeld uns können bewegen. Die haben schon so mit der Pandemie her, haben sie zum Beispiel ein Videoconferencing-Server mit Big Blue Button aufgesetzt. Weil die natürlich auch müssen keine Ahnung, irgendwelche militärische Themen behandeln, irgendwelche Rüstungsbeschaffungen, irgendwelche F-35-Preisverhandlungen mit der US, also wo es einfach nicht geht, oder? Das sind dann nicht einfach nur so ein bisschen vertraulich, sondern es ist wirklich so eine geheime Informationen, Staatssicherheit ist da im Vordergrund. Und da muss das wirklich einfach gewährleistet sein. Und jetzt ist die Frage, oder? In einem Spital, wenn du mit einem Arzt oder einer Ärztin eine Videoconf-Call machen oder mit einer Anwältin oder sonstige sensible Themen besprechen, ja, gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, mir ist das nicht so wichtig, ich wollte einfach möglichst schnell können kommunizieren, ohne jetzt dann noch mehr müssen Datenschutz und so Gedanken zu machen. Aber gerade Anwältinnen und Anwälte, also Anwaltskanzleien, die haben ein Berufsgeheimnis, oder? Die dürfen nicht so die Datenschutzregelungen verletzen und dürfen das Berufsgeheimnis nicht verletzen. Also, die sagen dann, ja, dann brauchen wir es halt nicht, dann tun wir halt anrufen. Oder du musst zu mir in die Kanzlei kommen, aber wir brauchen nicht Teams, brauchen, um irgendwelche Mandatsthemen zu besprechen, weil sie einfach sonst das Berufsgeheimnis verletzen. Und wenn sie das Berufsgeheimnis verletzen, dann bekommen sie Arbeitsverbot. Also wir haben sie nicht Berufsverbot, oder? Das ist schnell wie, du kannst deine Anwaltskarriere an den Nagel hängen. Also von dem her, da gibt es gewisse Berufsgattungen, wo es nicht so wichtig ist, wenn du da ein bisschen über Teams und so kommunizieren, weil es halt einfach nicht so vertrauliche Themen sind. Und in anderen Bereichen, militärisch oder eben juristische Themen oder gesundheitliche Themen oder soziale Themen, wenn es irgendwie psychische Probleme oder wie auch immer, oder im Gefängnis, wenn man viele Anfragen von Justizvollzug, also was es darum geht, Leute, die im Gefängnis sind und wie können die heikle Themen besprechen, also das sind alles Bereiche, die natürlich einen sehr viel höheren Datenschutzanspruch und Vertraulichkeit muss umgesetzt können werden.
Also es sind ja vor allem besonders schützenswerte Daten, vor allem die Berufsgattungen, die mit diesen besonders schützenswerten Daten in dem Sinn hantieren, dafür und Schlusszeichen. Oder? Das sind ja, die, genau. Die verstehe ich vollkommen. Ich glaube, das ist jetzt ja umso mehr, oder? Jetzt ist es ja politisch irgendwie, ich sehe und lese nur noch über digitale Souveränität. Klar, politisch treiben natürlich auch, aber kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wieso, dass das jetzt plötzlich wieder so aufgekommen ist?
Ja, das ist eine gute Feststellung. Also interessanterweise eben ist ja das gerade in Deutschland oder in anderen Ländern ist das Thema digitale Souveränität schon seit Jahrzehnten auf dem Radar. Ich glaube, in der Schweiz haben wir es, ganz ehrlich, ein bisschen verschlafen. In den letzten 5 bis 10 Jahren. Also man hat immer wieder das Gefühl gehabt, ja, digitale Souveränität ist so ein bisschen ein Nice-to-have, das ist etwas, was so ein bisschen wohlfühlmässig, ja, wenn es jetzt gerade noch so gäbe, ging. Aber wir sind ja, wenn wir mit Microsoft oder Google oder Amazon oder so unterwegs sind, ist es ja auch nicht so schlimm, weil amerikanische Regierung, Demokratie und alles, das ist ja irgendein Präsident, also das sind Leute, die sich an die Regeln halten, an Gesetze halten. Und jetzt ist das halt nicht mehr der Fall, oder? Also, das ist jetzt halt, gewechselt, oder? Im letzten Jahr hat man gesehen, mit der neuen Trump-Regierung sind natürlich jetzt Leute plötzlich in Verantwortungspositionen, die sich ganz ehrlich nicht mehr darum kümmern, was irgendwelche Gerichte entschieden haben oder Aufsichtsgremien oder staatliche Abkommen betrifft. Also, heisst, die sagen sich einfach, ja, wenn wir ein Interesse haben, politisches Interesse, dann tun wir das durchsetzen. Und sei das irgendwo in Venezuela oder in Grönland oder wo immer. Und von dem her kann man sich jetzt einfach nicht mehr darauf verlassen, dass der amerikanische Staat sich an geltendes Recht hält. Und sie haben es natürlich clever gemacht. Es sind natürlich in dem Sinn natürlich auch die ganzen Big Tech Firmen wie Microsoft und so, die sind natürlich alle sehr interessiert an Regierungsaufträgen. Das sind Milliardenvolumen, die da natürlich die US-Regierung jedes Jahr vergibt. Dass sie da natürlich entsprechend gute Beziehungen pflegen. Und das sehen wir immer wieder, wenn da, sei es jetzt Mark Zuckerberg oder Leute, die Elon Musk und so weiter, also die schauen natürlich sehr eng, dass sie im guten Fuß stehen mit der US-Regierung. Also das heisst, wenn es Herd auf Herd kommt, werden die US-Tech-Firmen sich sicher an der US-Regierung, US-Politik orientieren, nicht irgendwie an europäischen Kunden, geschweige denn in einer kleinen Schweiz oder so. Also von dem her, das ist eigentlich das, was jetzt gewechselt hat und darum ist es plötzlich auch, sei es jetzt in der Politik, aber vielleicht auch in KMU und überall jetzt auch in der Schweiz, ist das Thema jetzt angekommen.
ist so ein bisschen das Klumpenrisiko, sage ich mal, oder das der Locked-In, oder wenn du Locked-In, oder? Also sehr, sehr verlockend für viele KMUs, alles aus einer Hand überzukommen. Ich nehme jetzt Microsoft 365, oder, wo viele in der Praxis, wo ich begleite oder darf begleiten, im Einsatz haben, die Lizenz, oder? Ich meine, man kommt ja fast nicht von Microsoft 365 irgendwie weg, oder? Also, das ist ja, fängt ja schon in den Schulen an, oder? Dass ja die Lizenzen gratis sind für die Schulen, oder? Also, die machen es schon clever. Die Strategie dahinter ist super, oder?
Ja, also, die machen alles richtig. Also, ich als Salesperson von Microsoft würde es genau so machen. Das ist wirklich super. Super, eben, du musst sie schon von klein an abhängig machen, um nachher einzukassieren. Wenn er wer macht, das ist noch so, das sind irgendwelche Drogendealer, oder? Drogendealer, die irgendwie zuerst billig mal eine erste Kostprobe haben, wenn die Leute noch nicht so abhängig sind. Und je abhängiger sie sind, können sie die Preise beliebig erhöhen. Also, es ist wirklich noch eindrücklich. Eben, gibt es im schulischen Umfeld, zahlen die Schulen 10-mal weniger, also nicht nichts, aber wahnsinnig viel günstiger. Und aus dem Grund sehen natürlich dann Kids, die aus der Schule kommen, sehen natürlich nur MD 65. Und wenn ich mein PowerPoint nicht habe, dann geht die Welt unter. Das Gute ist aber auch, hier gibt es jetzt in der Zwischenzeit wirklich sehr gute Open-Source-Alternativen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von OpenDesk hast gehört.
Ja, natürlich, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, habe ich OpenDesk, ist natürlich ist gefallen, ja.
Genau. Gut, also es ist so, also vielleicht muss man noch sagen, es gibt Organisationen, die noch nie mit Microsoft gearbeitet haben. Das ist zum Beispiel das Schweizerische Bundesgericht, also das höchste Gericht in der Schweiz, hat noch gar nie mit Microsoft Word und Excel und Exchange geschafft, und die haben schon immer mit StarOffice, nachher OpenOffice und jetzt LibreOffice ihre Dokumente bearbeitet. Aber sie sind natürlich ein bisschen exotisch und die haben sich auch selber können, unabhängig von der Bundesverwaltung entwickeln, und sie von dem her haben aber schon vor 20 Jahren gesagt, wir wollen unabhängig sein von irgendeinem proprietären Datenformat, das Doc-Format eben von Word, und haben darum eben nachher auf die Open-Source-Schiene gesetzt. Und haben jetzt auch Vorteile, weil sie eben nicht von den Preiserhöhungen betroffen sind, und sie haben auch technisch viel mehr internes Know-how und können entsprechend das nutzen. Jetzt, die meisten von uns eben brauchen MD 65, gegen auch ab und zu, und von dem her geht auch keine Welt unter, wenn man das braucht, und das sind auch gute Tools. Das ist, von dem her geht es ja weniger um die Sache selber, sondern eigentlich um die Rahmenbedingungen. Das heisst, wenn du vollständig abhängig bist, eben gar keine Alternative kennst, und aus dem Grund nachher bei MD 65 bist, dann kann jetzt eigentlich Microsoft beliebig die Lizenzkosten erhöhen, kann dann noch weitere Tools reinschieben, Copilot noch aufdrücken und so weiter. Und du merkst es gar nicht, wie stark die Abhängigkeit zunimmt. Also, wir haben das schon vor 15 Jahren, oder über 15 Jahren ist es gewesen, wo man das schon festgestellt hat, die Abhängigkeit, die immer mehr zunimmt. Schon damals hat die Bundesverwaltung gesagt, ja, wir können gar nicht anders als Microsoft, darum geben wir denen 42 Millionen Vertrag ohne öffentliche Ausschreibung, ohne Wettbewerb, weil wir schon 2009 ist das gewesen, ist der Bund schon so abhängig gewesen, hat er gesagt, dass sie gar keine Alternative haben. Wir haben Beschwerde eingereicht von den Open-Source-Firmen bis vor Bundesgericht notabene. Dort ist man abgelehnt worden, weil die Juristen vom Bund das sehr clever gemacht haben. Sie haben gesagt, ja, ihr seid ja nur Open-Source-Anbieter, haben gar kein Microsoft im Angebot, also seid ihr gar nicht legitimiert, Beschwerden einzureichen. So eine juristische Spitzfindigkeit. Und das ist dann, hat eigentlich dazu geführt, dass man jetzt noch viel abhängiger ist. Jetzt, 15 Jahre später, ist der Vertrag nicht mehr 42 Millionen, sondern 140 Millionen Franken für den 3-Jahres-Horizont. Also es hat sich fast vervierfacht in diesen 15 Jahren die finanzielle Abhängigkeit und was man da abdrückt. Und das ist also nicht nur Geld, das Steuerzahler müssen zahlen müssen, sondern es geht auch der Schweizer Wirtschaft verloren. Oder? Das sind Schweizer KMUs, IT-Firmen, die faktisch die Hunderte von Millionen Franken, die jetzt an Microsoft gezahlt werden, sind über 1,1 Milliarden Franken, die an Microsoft gezahlt wurden in den letzten 10 Jahren. Und das ist nur die Zahl, die wir haben können nachvollziehen konnten. Da gibt es ganz viele Beträge, die man gar nicht messen kann.
Dunkelziffern natürlich.
Ja, genau. Und von dem her, das ist wirklich schlecht für den Standort Schweiz, schlecht für die Wertschöpfung, schlecht für die Arbeitsplätze, schlecht für die Innovation, wenn wir da einfach am Tropf von diesen grossen ausländischen Tech-Firmen hängen.
Das ist eine klassische Salamitaktik, oder? Wenn wir im Sales Approach bleiben, oder? Du kannst den Preis erhöhen. Wenn ich abhängig bin, dann bin ich abhängig, oder? Also, das ist, jetzt, was ja oft immer im Zusammenhang mit Microsoft oder allgemein mit amerikanischen Firmen, assoziiert wird, ist der Cloud Act. Oder? Der Cloud Act wird oft genannt. Ich habe selber auch nicht immer das hundertprozentige Verständnis von dem Cloud Act. Kannst du es da mal schnell reinnehmen, deine Interpretation von dem Cloud Act?
Ja gut, das ist eigentlich nicht eine Interpretation, sondern es ist einfach eine Auslegung, wie wird das juristisch angewendet oder was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter war ja von den USA, dass sie auf Daten zugreifen können, wo amerikanische Firmen auch im Ausland gespeisen haben, also was sie auch im Ausland gespeichert haben. Und Cloud Act heisst ja eigentlich so, weil es eigentlich eine Abkürzung ist, es ist eigentlich Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Cloud ist natürlich so ein bisschen das Akronym, das ein bisschen passend tönt.
Ja, zufälligerweise passt es auch, oder?
ja, das ist natürlich, das ist immer wahnsinnig kreativ, die Leute. Und das heisst aber eben ganz konkret, dass die US-Regierung im Bedarfsfall kann auf Daten, die ohne Microsoft oder Google oder Amazon in der Schweiz auf Schweizer Rechenzentren speichert, kann zugreifen. Mhm. Weil die Server gehören an Microsoft oder Amazon, obwohl sie auf Schweizer Boden sind, können nachher Amerikaner dort, also amerikanische Regierung, zugreifen.
Also das heisst, wenn ich als KMU, schau zum Beispiel, ich bin 10, 15, 20 Mal Betrieb so. Also ich habe Daten, ich habe Microsoft 365 Lizenzen und nutze OneDrive. OneDrive, ich sage jetzt mal das Speichermedium von Microsoft. Tun meine Daten dort abspeichern. Natürlich ist Datenhaltung Schweiz, weil Microsoft hat verschiedene Server oder Rechenzentren, muss ich so sagen, in der Schweiz verteilt. Kann aber, also Microsoft USA oder Amerika, kann über den Cloud Act auf meine Daten zugreifen, ohne in dem Sinn Rücksprache zu nehmen mit mir. Ist das richtig?
Absolut, ja, das ist ja so. Es ist schon länger so. Es ist jetzt eigentlich nichts Neues, was jetzt mit dem Trump ist gekommen. Das, was mit dem Trump geändert hat, es hat bis jetzt ein Aufsichtsgremium gegeben, das quasi unabhängig von der amerikanischen Regierung so geschaut hat, dass der Cloud Act nicht missbraucht wird oder eben so ein bisschen zu willkürlichen Zwecken genutzt wird. Weil das ist das, was Microsoft und so natürlich immer wieder sagen, ja, das ist nur theoretisch, könnten sie da zugreifen, praktisch wird das gar nicht gemacht, oder? Und es hat bis jetzt eigentlich immer gelenkt, dass man können sagen, ja, datenschutzmässig kann man da jetzt so ein bisschen wie eine Ausnahme machen, weil es gibt Verträge zwischen EU und USA, Schweiz und USA. Der Punkt, der Clou ist aber, dass der Trump kaum ist vor einem Jahr im Office gewesen, hat können die Macht ausüben, hat er das Aufsichtsgremium entlassen. Also jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr vor einer unabhängigen Kontrolle, weil es sind notabene alles Demokraten gewesen, die Mehrheit, und von dem haben die ja mal alle rausgeschossen. Kann man machen. Aber jetzt faktisch ist es jetzt nur noch Vertrauen, oder? Und jetzt ist eigentlich die Frage, oder? Würdest du die Hausschlüssel am Donald Trump und seinen Leuten einfach so geben? Und dass er jederzeit kann bei dir ins Haus hineinspazieren, bei dir auf in die Dusche reinschauen oder in den Keller und so. Ja, also das ist eigentlich wirklich die Realität, oder? Wenn du heute deine Daten bei einer amerikanischen Firma speichern, egal ob die Daten physisch in der Schweiz oder sonst irgendwo gelagert sind, dann hat der Donald Trump immer einen Schlüssel und kann jederzeit faktisch zugreifen auf die Daten. Und jetzt ist einfach nur noch die Frage, vertraust du dem, dass er es nicht bei uns braucht? Also ich habe da meine Zweifel.
Ja, absolut, ja. Ja, da gibt es wenige Personen, denen ich vertraue. Genau. Aber also wie, gut, das verstehe ich natürlich, oder? Dann stelle ich mir natürlich die Frage, gut, okay, dann habe ich irgendwelche Projektdaten drauf, ich meine, dann soll der Trump auf die Projektdaten zugreifen, die Pläne von der Baustelle, das interessiert mich nicht, ist okay, oder?
Genau, das ist natürlich eben genau die Abwägung, die man muss treffen, und es ist so, oder ich habe jetzt bei mir auch nicht das Gefühl, ich habe eine super geheime Sache, wenn ich irgendein Forschungsprojekt eine Publikation schreibe. Aber der Clou ist natürlich der, oder? Ab und zu habe ich vielleicht mit dem Journalisten oder mit irgendwelchen sonstigen Leuten aus dem Ausland Kontakt, und ich tatsächlich nicht will, dass das Microsoft, geschweige denn die US-Regierung, liest, oder? Oder wenn jetzt zum Beispiel eben das Militär oder sonst in einem heiklen Fall, wenn es um Zollverhandlungen geht, Schweiz, USA, oder? Dann muss ja die Schweizer Behörden miteinander können irgendwelche Abwägungen machen, wenn wir jetzt da noch reingehen, nicht und so. Und wenn dann dort mit KI, eine US-Regierung, kann irgendwelche Abhörmechanismen installieren und dann einfach in diesem riesigen Heuhaufen dann trotzdem auf genau die eine kleine Nadel zugreifen, dann haben sie natürlich nicht trotzdem die wertvolle Information gesammelt, oder? Und das ist natürlich etwas, wo man kann sagen, das ist vor 10, 15 Jahren, wo das mit dem Cloud Act hat angefangen, mit der Überwachung noch nicht so gravierend ist gewesen. Aber heute zum Beispiel tut das ganze Parlament von der Schweiz, oder? Alle Politikerinnen und Politiker und nationalen Ständerat sind dann ihre E-Mails über Microsoft E-Mail Server gemanagt. Und das heisst, dort kann faktisch eine US-Regierung zugreifen. Also unsere Demokratie, wenn du so willst, ist überwacht von der amerikanischen Regierung. Und die können nachher, sei es jetzt eben politische Interessen, aber wenn es vielleicht etwas ist, was sonst nicht so passelt, eben irgendwie vielleicht Ukraine, Russland, China, wenn man irgendwo Taiwan anschaut, also gibt es ganz viele geopolitische Konflikte heutzutage, wo vielleicht die Schweiz unabhängiger ist, sei es jetzt Palästina, Israel, you name it, oder? Gibt's überall, gibt's da Themen, und durch die US-Regierung bestimmte Interessen verfolgt. Und wenn sie dann auch schauen können, mehr oder weniger beliebig, wer welche E-Mails an wen verschickt in der Verwaltung, in der Politik, dann ist das aus meiner Sicht ein Problem. Also, das kann ich auch sagen.
Absolut. Aber würdest du dann nicht, also ich sage jetzt mal technisch, könntest du es ja irgendwie so lösen, dass du sagst, ja gut, wir führen die Verschlüsselung ein, und somit sind die Mails, die versendet werden, end-to-end verschlüsselt. Und dann können sie über den Server gehen von Microsoft, aber sie können sie ja nicht entschlüsseln. Also so in der Theorie.
Ja, also das ist immer die Frage, oder, wer hat jetzt den Schlüssel, oder? Und das ist durch, sag ich mal, Microsoft hat es auch gemerkt, oder? Die haben jetzt da erste Webseite aufgeschaltet und Papers zu Sovereign Cloud und Sovereign IT und Sovereign 365, keine Ahnung was. Also von dem her, da merkst du, das ist sehr unter Druck. Also da haben sie massiven Erklärungsbedarf, weil die Leute fragen nachher. Und gerade in der Schweiz ist man doch auch gewisse Kreise, Datenschutzbeauftragte oder eben Security-Spezialisten und so. Die sind sehr sicherheitsaffin und fragen die Fragen. Und hier ist einfach immer die Frage, eben, wer hat den Schlüssel? Und wenn einfach nur du und ich kommunizieren, dann haben wir tatsächlich vielleicht dort so eine Public Key Infrastructure, wo du mir die Public Key gibst und ich kann es auch mit dem verschlüsseln. Aber häufig ist eine Technik so, dass nachher gibt es noch einen Master Key, oder? Einen Schlüssel, wo nachher die Kommunikation insgesamt kann entschlüsseln. Und wenn natürlich jetzt die ganze Kommunikation über Microsoft Server läuft und Microsoft sagt uns, ja, das ist alles verschlüsselt, ja, wer garantiert uns denn, dass die Verschlüsselung, die zwar messbar ist, verschlüsselt, aber die Frage ist, hat jetzt nicht Microsoft sich noch so ein Passpartout generiert, oder? Hm. Also sprich, hat der Donald Trump halt einfach einen Schlüssel, der überall reinkommt, weil sie auf amerikanischen Server durchgehen oder nicht? Und das ist wiederum eine Frage vom Vertrauen. Also vertraust du Microsoft, vertraust du der US-Regierung, dass sie tatsächlich nicht auf deine Daten können zugreifen können?
Das erinnert mich so ein bisschen sinnbildlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Matthias, an Koffer. Wenn du reisest, oder, hast du gewisse Koffer, wo du so ein Schloss hast, oder, wo du ein Schloss, aber mit so einem Zeichen, ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie das Zeichen aussieht, oder, auf jeden Fall kann Zoll bei verdächtigem Inhalt, sage ich jetzt mal, vom Koffer, eingreifen. Und das ist für mich so, okay, ich habe das Gefühl, es ist verschlüsselt, es ist zu, niemand hat Zugriff, aber jemand hat den Schlüssel, oder? Und kann aufmachen.
Ja, meine, oder sind wir ehrlich, manchmal macht es ja durchaus Sinn, wenn der Staat irgendwie einen Terrorverdacht hat und das Gefühl hat, da ist jetzt eine Bombe drin, dann ja, muss ich den Koffer können auftun, oder? Also es gibt durchaus, sage ich mal, berechtigte Bedürfnisse auf die Staatssicherheit, auf die Sicherheit von einem Flugzeug, dass man irgendwelche Bombe entschärfen oder rausnehmen. Hier ist einfach im digitalen Umfeld ist immer die Frage, ja, willst du eben, dass er dann auch Interessen kann durchsetzen kann, die jetzt eben nicht mehr legitim sind, oder? Wo jetzt einfach wirklich nicht, also die US-Regierung geht es jetzt einfach wirklich nicht an, wie wir unsere militärischen Planungen machen oder sonstige vertrauliche Daten. Also da finde ich, geht es eben genau um die digitale Souveränität, oder? Die Souveränität, wir können entscheiden, wenn macht Sinn, und eben, da darf durchaus auch eine US-Regierung, wenn irgendwelche Terroristen, keine Ahnung, oder sonstige mafiöse Leute, Korruption oder wie auch immer, da bin ich auch dafür, dass da die Regierung kann eingreifen. Aber in den meisten Fällen eben, haben wir ja das Interesse, dass eben, dass die Kommunikation vertraulich bleibt. Und da müssen wir können entscheiden, wer darf jetzt zugreifen und wer nicht.
Die digitale Souveränität, oder wenn ich das ein bisschen so nochmal schnell zusammenfassen darf, bedeutet ja eigentlich einerseits eben nicht abhängig sein von einem Anbieter, sondern ich sage jetzt mal mehrere Anbieter zu haben, die innen miteinander kommunizieren. Und wie ist dort, oder dort, das sehe ich als technisch, sage ich jetzt mal als Herausforderung, oder vielleicht ist das nur in meinem Kopf jetzt mal so, oder? Weil du hast ja Schnittstellen, und die Schnittstellen, die musst du dort konfigurieren, und die musst zusammen in dem Sinn matchen, und die müssen zusammen funktionieren, oder? Wenn ein Update an einer Plattform oder bei einer Applikation stattfindet, oder? Ja, was passiert dann mit dieser Schnittstelle, oder? Tut es quasi die Verbindung trennen, oder? Ich glaube, da braucht es halt einfach schon mehr auch eine Abstimmung im Orchestrierung. Ich sage es jetzt mal so, eine Orchestrierung, oder?
Ja, es ist so, oder? In der digitalen Welt haben wir uns wieder daran gewöhnt, dass wir in der Software zumindest, denke ich, ja gar nicht die Software kaufen, sondern immer nur ein Nutzungserlaubnis. Mhm. Also wenn wir M365 kaufen wir nicht die Software, oder?
Ja.
Die gehört dann nicht uns. Das Urheberrecht, das geistige Eigentum, bleibt bei Microsoft. Microsoft sagt einfach, du darfst jetzt all die tollen Tools brauchen, und solange du deine Rechnungen zahlst, oder?
Genau.
Und in der physischen Welt, oder? Wenn du irgendwo einen Fernseher kaufst oder eine Lampe oder so für deine Wohnung, dann gehört dir die Lampe, oder? Da kann dir dann niemand sagen, ja, die Lampe wollte jetzt wieder zurückhaben, oder? Also, es ist wie so eine, also, wenn man beim Auto kauft, oder? Du kannst entweder ein Auto kaufen oder ein Auto mieten. Und wenn du es mietest, dann hast du einen Vertrag, und aber irgendwann sagt nachher der Besitzer, ich will das Auto zurück, oder so. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Man hat sich wie gewöhnt in der digitalen Welt, dass man eigentlich da schon von Anfang an Kontrolle abgibt. Mhm. Und das ist eigentlich ein Umdenken, das muss passieren, dass wenn ich in Zukunft, also die ideale Welt, kann ich eben beispielsweise Big Blue Button, Open Source Video Conferencing Server für meine Firma oder für meine Behörde installieren und kann dort eine Firma beauftragen, externe, die das Know-how hat. Also ich will das nicht alles verstaatlichen, geht so gar nicht, das soll innovativ bleiben. Der Markt, also digitale Souveränität, hat dort die Eigenschaft, dass sie Innovation, Wettbewerb fördert. Also soll eine Firma mir das installieren können. Und dann können auch warten und schauen, wenn der Server muss updated werden, dass es immer passiert. Wenn jetzt aber aus irgendeinem Grund die Firma bankrott geht oder aufgekauft wird oder keine Lust mehr hat oder Preise verzehnfacht und so, dann sage ich, hey, ich will aber nicht die Dienstleistung weiter von dieser Firma brauchen. Ich will meinen Server behalten, weil das ist mein Server und ich habe das Zeug selber eben installieren lassen. Aber jetzt soll ich einfach eine neue Firma beauftragen, wo jetzt diese Firma, die jetzt den Big Blue Button Server kann betreiben.
Mhm.
Und das ist der grosse Unterschied. Also wenn du bei proprietärer Software, bei M365 oder auf Photoshop oder eben all die, sagen wir, die Web-Tools, die wir kennen, nutzt, dann bist du direkt auch abhängig, also du bist einerseits abhängig vom Produkt, weil du es ja kennenlernst, du weißt genau, woher klicken und bist effizient. Und das ist auch gut so, weil du willst ja können, die Software effizient nutzen, und du willst es auch nicht einfach alle paar Monate wieder auswechseln. Also SAP oder was auch immer. Das ist irgend so ein ERP-System, das du schon langfristig können nutzen, so eine Finanz. Das Problem ist, bei SAP und bei anderen proprietären Software bist du aber direkt, aber auch abhängig vom Hersteller.
Mhm.
Und die Lizenzen, das Urheberrecht, die Erlaubnis musst du von dieser einen Firma, vielleicht jetzt von Microsoft oder Adobe oder SAP, kaufen. Hingegen bei Open-Source-Software hast du eben eine Software bei dir auf deinen Server installiert oder vielleicht auch bei einem Rechenzentrum extern, das spielt gar keine Rolle. Aber du kannst dann frei entscheiden, welche Firma jetzt dir Support bietet. Welche Firma jetzt, sei es bei LibreOffice, wenn das Bundesgericht nicht mehr zufrieden ist mit der Firma, die jetzt LibreOffice innen supportet. Und da gibt es eine Berner Firma, die das macht. Und die ist aber nicht abhängig, das Bundesgericht ist nicht abhängig von der einen Berner Firma, sondern ich kann auch eine Zürcher Firma oder irgendeine Firma beauftragen oder können sogar insourcen, wenn sie das will. Sie kann die digitale Infrastruktur kann sie behalten, kann aber einfach der Hersteller, der Anbieter, der Dienstleister kann sie auswechseln.
Also das ist eigentlich vom Modell, es ist wirklich sehr gut erklärt, Matthias, dass du eben, du kaufst die Software und den Dienstleister, den du betreibst, wenn du nicht zufrieden bist, dann sagst du, hey, weißt du was, X ersetzen durch Y. So, das ist eigentlich perfekt, oder? So müsste es eigentlich immer sein, oder?
Und zum Beispiel, wenn du ein Haus oder eine Wohnung oder so hast und dann hast du einen Elektriker, der dir kommt, etwas installieren, wieder updaten und nach einem Jahr soll er wieder etwas Neues installieren, dann kannst du wieder den gleichen beauftragen oder du kannst auch einfach einen anderen beauftragen, der zu dir heimkommt und das aktualisieren. Und das ist genau die Idee. So denke ich auch bei der Software, also überall im ganzen Leben ist wie klar, oder? Dass du bei diesem Automech, du kannst den Automechaniker wechseln, wenn du nicht mehr zufrieden bist. Klar, du bist natürlich abhängig von der Automarke und da sieht man schon so ein bisschen den Vendor-Lock-in. Wenn du einen Opel kaufst, musst du Opel, wenn du zu Tesla bist, dann musst du wieder zu Tesla, bist abhängig von deiner Software, oder? Also gerade bei einem Tesla ist durch der Vendor-Lock-in schon sehr hoch, weil da bist du voll der Firma Tesla ausgeliefert. In einem Auto, das vielleicht noch mehr analog ist, wo du nicht so viel Elektronik, nicht so viel Software hast, dort kannst du noch beliebig, also Oldtimer, sage ich mal, kannst du beliebig Garage wechseln. Und das ist halt immer so die Natur von Sachen, sobald du mit Software zu tun hast, schauen die Hersteller häufig, dass sie eigentlich die Abhängigkeiten generieren können, weil sie sehr günstig sind, sehr attraktiv, sehr benutzerfreundlich, sehr innovativ. Und nachher, wenn sie mal die Abhängigkeiten haben, auch entsprechend ja, dir etwas Zusätzliches noch verkaufen oder ein Upgrade, aber es kostet halt noch ein bisschen und die Preise noch ein bisschen höher. Also das von dem her, ja, muss sich auf dem bewusst sein.
Also ich habe gerade zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist grundsätzlich der, natürlich, je mehr User eine Software nutzen, desto schneller kann man sie weiterentwickeln, oder? Und das ist natürlich, würde ich jetzt einmal behaupten, bei Microsoft 365, ich nehme jetzt Excel oder Word, ich meine, das ist jetzt so weiterentwickelt, weil es halt einfach so viele Rückmeldungen gegeben hat und das jetzt so, sage ich jetzt mal, aussieht, wie es heute ist, anhand der Rückmeldungen. Oder ich meine, je weniger User eine Software hat, desto weniger Rückmeldung kommen sie über. Das ist die logische Konsequenz. Und somit ist die Weiterentwicklung vielleicht nicht so rapid oder rasant wie die häufiger verwendet wird, oder?
Ja, also du sprichst einen ganz wichtigen Effekt an. Das ist der Skaleneffekt an. Der Skaleneffekt, eben, eigentlich eine Software programmieren, ist extrem aufwendig. Aber du kannst nicht tausendmal, millionenfach, milliardenfach wiederverwenden, oder? Und das Skaleneffekt hat durch Microsoft können über all die Jahre sehr stark nutzen, weil Microsoft hat wirklich Milliarden von Kunden. Wir haben vorhin von OpenDesk geredet. OpenDesk ist eine M365-Alternative, die basierend auf bestimmten Open-Source-Komponenten jetzt eine integrierte Plattform bietet. Die ist vor, ein bisschen mehr als einem Jahr vom deutschen Zendis, für das Zentrum für digitale Souveränität, veröffentlicht worden. Also hat noch nicht Milliarden von Usern, aber sie hat doch schon über 100'000 produktive User in Deutschland, die das eigentlich wirklich täglich brauchen. Und wir haben jetzt eben in der Schweiz, von diesem Netzwerk, so wie in der digitalen Schweiz, haben wir auch können Schweizer Firmen unterstützen, dass sie so eine Instanz aufbauen, so eine Testinstanz von OpenDesk. Und jetzt kann man das wirklich austesten. Also ich brauche jetzt schon regelmäßig OpenDesk für irgendwelche Tabellen, Texte zu schreiben, Tabellen, Daten zu aktualisieren. Also es funktioniert gut, es ist nicht super fancy, es ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, du kannst wirklich so deine Alltagsbüroarbeit damit machen, aber sagen wir mal, das ist ja das, was 80% der Leute machen. Also die meisten Leute brauchen einfach Word und Excel und vielleicht ab und zu noch ein PowerPoint und noch E-Mail, oder? Und das alles bietet das Open Desk, oder? Es ist jetzt von dem her wirklich jetzt nichts Neues in dem Sinn, nichts Innovatives als Produkt. Aber das Entscheidende ist, dass jetzt das verschiedenste Firmen in der Schweiz einen Server mit Open Desk aufsetzen. Und da kann dann eben keine US-Regierung, keine Microsoft, niemand zugreifen, oder? Weil das ist nachher auf eigener IT-Infrastruktur. Jetzt zum Beispiel in Bern ist es BEDAG oder Adfinis Cygroup und weitere Firmen haben so Open Desk-Instanzen. Und da kannst du jetzt auch vertrauliche Daten, geheime Dokumente speichern und da kann auch niemand sonst zugreifen. Klar, eben der Dienstleister, also du musst dem schon vertrauen, wo dir das aufsetzt, oder? Also irgendjemand. Aber du kannst so, wenn du jetzt wahnsinnig sensible Daten hast, wie im Militär, kannst du auch selber, können das Militär sich Server in ihren eigenen Rechenzentren mit Open Desk ausrüsten und dort kann dann wirklich niemand mehr zugreifen, außer die Zugangsberechtigung haben.
Was mir vorher auch noch, ich habe ja gesagt, zwei Fragen, oder? Die zweite Frage ist das mit dem Proprietären. Allgemein, und ich stelle das ja sowieso in vielen, also ich meine, du kannst auch bei den Küchenherstellern, oder? Da hat Miele, hat seine eigene App, VZUG hat seine eigene App. Also alle haben irgendwie bauen das Gleiche, einfach für ihr System. Und das können wir auch noch weiterspielen, das Spiel, oder? Wir können auf kantonaler, kantönli Geist, oder? Auf irgendein Schlusszeichen. Jeder macht es ein bisschen für sich, oder so. Ich meine, wer trägt eigentlich in der Schweiz die Verantwortung für so digitale Souveränität? Gibt es das überhaupt, die Instanz, oder wird die erst geschaffen? Oder?
Also es ist ja so, dass wir von dem Netzwerk Souveräne Digitale Schweiz, wo jetzt schon über 160 Firmen und Behörden mitmachen, wir haben gesagt, kann nur Schweizer Firmen dürfen mitmachen. Wir haben wirklich ganz bewusst keine Oracle oder Palantir oder sonstige ausländische Tech-Konzerne, weil die kommen immer gerade am Anfang. Wir wollen eigentlich zeigen, dass es eben Schweizer Firmen gibt, die das Know-how haben intern, also die Skills, die Leute, und eben mit Open-Source-Technologien gute Dienstleistungen können anbieten. Und das Coole ist aber eben, und das ist noch sehr wichtig, digitale Souveränität heisst nicht Autarkie. Das heisst nicht, du musst alles selber machen, sondern du kannst ganz vieles wiederverwenden. Aber bei Open Source, da gibt es Millionen von Open Source Komponenten. Und sie sind zum Teil halt nicht so bekannt, weil sie keine Marketingabteilung haben, die da gross tut Werbung machen dafür, keine Sales-Abteilung. Aber technisch super, oder? Das heisst, was du musst haben, ist durch gewisse technische Skills. Oder jemand kennen, der das hat. Also sprich, eine Firma beauftragen. Und dann lohnt sich das. Und das ist aber auch wieder der Skaleneffekt entscheidend. Oder kannst du genügend User bei dir haben, eben Kanton Appenzell Innerrhoden, oder? Hat vielleicht nicht genügend User. Aber wenn sich all die Kantone wieder zusammenschliessen und zusammen so einen Big Blue Button Server aufsetzen, dann würde sich das längstens lohnen. Und das spart man sogar Geld. Also es gibt Schleswig-Holstein, ein deutsches Bundesland im Norden, die haben 40'000 Arbeitsplätze jetzt migriert von Microsoft Exchange auf Open Exchange, also Open Source. Und die haben etwa 9 Millionen Euro investiert in die Migration. Aber sie sparen das Jahr 15 Millionen Euro an Lizenzkosten.
Okay, hast du das heißt, schon erreicht?
Ja, es ist wirklich so. Oder? Es ist ja kein Zufall, dass Microsoft und die Big Tech Firmen sind Tausende von Milliarden wert. Das Geld kommt ja von irgendwo. Das Geld kommt von den Leuten, die eben abhängig sind. Und man kann sich, wenn man sich darum tut, oder wenn man sich zusammenschließt, wenn man tut Nachfrage bündeln, sage ich mal, dann wiederum kann man auch günstiger unterwegs sein. Und genau dort wollen wir mit dem Netzwerk, sind wir jetzt dran, oder haben so einen Forschungsantrag, InnoSwiss-Antrag eingereicht, dass wir auch so ein Schweizer Zentrum für digitale Souveränität gründen wollen, wo jetzt in erster Linie soll dem Staat dienen, eben der Kanton, der Städte, dem Bund. Aber durch das sollen eben auch Schweizer KMUs, IT-Firmen befähigt werden, solche Skills, solche Referenzen aufzubauen. Und die wiederum können es einfach auch jetzt nicht IT-KMUs anbieten, oder für Privatpersonen oder Vereine. Also von dem her möchten wir den Markt, den wir eben in der Schweiz haben und das Know-how, das wir haben, stärker bündeln. Sowohl auf Nachfrager wie auf Angebotsseite und so kann digitale Souveränität echt auch verbessern.
also die STS ist die souveräne digitale Schweiz, oder? Meine, das ist ja der Verband, wo du auch eine wesentliche Rolle drin hast, wenn ich das richtig
ja, gesehen habe. Also ganz wichtig, es ist kein Verband, es ist kein Verein, es ist keine Rechtsform. Oh. Okay. Es ist nur ein Netzwerk. Es ist sehr informell. Also es ist eigentlich wirklich, du kannst quasi unterschreiben. Es ist gratis, da mitzumachen im Sinne von als Firma, als Behörde, als Gemeinde, als Spital, als Schule, als Elektrizitätswerk, wer auch immer. Es muss einfach ein Schweizer Sitz haben, ein Schweizer Eigentümer sein. Also es können auch nicht eben ausländische Firmen kommen. Da haben wir schon einige abgelehnt. Damit wir eben die Souveränität der Schweiz aufzeigen können, und zwar sowohl auf Nachfrageseite, Firmen, die eben wetten, digital souveräner werden, eben OpenDesk, Dienstleistungen, oder BigBlueButton, oder LibreOffice. Und wir wollen aber auch Firmen, die das etwas anbieten, denen eine Plattform geben, um das noch stärker anzubieten. Und da haben wir auch zusätzlich noch ein Verzeichnis aufgebaut, das Open Source Directory, OSSDirectory.com, wo dann national und international zeigt, welche Firmen für welche Open-Source-Produkte Dienstleistungen bringen. Und das ist eigentlich dort, wo wir denken, eben, wo wir die, und das können wir zusammen von unserem Institut her, können wir genau so den Anschub können wir machen. Wir sind ja selber nicht der Bund, oder, wo dann etwas Neues gründen kann. Wir sind aber auch nicht die Privatwirtschaft, die jetzt da eine neue Firma gründen oder ein neues Geschäftsmodell machen. Aber wir können die zusammenschliessen, oder? Wir können da Brücken bauen und noch mehr vernetzen. Und das klingt eigentlich recht gut. Also, ich habe jetzt auch schon über 1600 Leute in diesem Newsletter eingeschrieben und innerhalb von einem halben Jahr. Also, das wächst jetzt jeden Tag, kommen da neue Leute dazu.
Also, das OSS ist meine Interpretation, dass grundsätzlich eben du als Anbieter kannst. Ein Produkt oder ein Angebot, wo du eine Dienstleistung, also, wo du anbieten. Und ich als User, sage jetzt mal KMU oder vielleicht auch Behörde, wie auch immer, kann auf die OSS-Seite gehen und sagen, okay, was ist das Alternativprodukt von dieser Applikation? Ich nehme jetzt einfach Teams, weil wir gerade in dem Ökosystem die ganze Folge eigentlich gewesen sind. Und dann schlägt es mir quasi die Produkte vor, eben OpenDesk oder you name it, und der Dienstleister, wo die Software könnte implementieren oder mich in den ganzen Prozess begleiten. Das ist...
Ja, genau. Also, es geht schon fast alles. Das Einzige, was wir jetzt so noch nicht haben, ist, dass du eben kannst sagen, ich will Alternativen zu Teams haben.
Okay.
Das sind wir noch dran.
Das wäre etwas in dem Fall.
Aber es gibt im Fall andere Webseiten, also das ist auch nicht, wir sind ja nicht die Ersten. Es gibt eine Webseite alternative2.net, das ist glaube ich aus Schweden, und die hat über 100'000 Softwareprodukte. Also das geht wirklich von SAP über Microsoft, über Photoshop, alles, oder? Und da kannst du dann wie schauen, ChatGPT, was sind Open-Source-Alternativen zu ChatGPT und so. Was dort nicht drin ist, sind eben die Firmen, oder? Und wenn du es natürlich professionell brauchen willst, willst du auch Dienstleister haben, wenn du ein Kanton bist oder ein Bundesamt oder eben eine grosse Firma in der Schweiz, dann willst du auch irgendeinen kompetenten IT-Partner haben.
Absolut, ja.
Und das ist dort, wo wir mit dem Open-Source-Directory eben die Verknüpfung dann herstellen. Also von dem her, das ist eigentlich so der USP von dieser Plattform, die wir da neu haben gemacht, wo jetzt aber doch schon wie 180 Firmen eingeschrieben und keine Ahnung, 200 Open-Source-Produkte erfasst. Also es wächst so dort ständig weiter.
Matthias, ich schaue auf die Uhr und zwar würde ich schnell auf den Abschluss kommen. Wir könnten wahrscheinlich noch einige Zeit zusammen oder weiter zusammen reden. Jetzt, wenn du an einem Schweizer KMU oder einfach ein Schweizer Unternehmen, ich muss nicht zwingend ein KMU sein, es kann auch ein grosses Unternehmen sein, eine konkrete Empfehlung würdest du abgeben, heute mit der digitalen Souveränität anzufangen. Mhm. Was für eine Empfehlung würdest du geben oder was sagst du, hey, fangen wir mal den ersten Schritt mit dem an?
Genau, also ich denke, das Wichtigste ist mal, dass man sich informiert. Oder jetzt schon nur mit dem Podcast und darum ist es mir auch ein Anliegen, dass ich da die Informationen weitergeben kann und dass es jemand kann hören kann. Ich glaube, schon mal das ist der Anfang, oder? Dass du informierst, dass du sensibilisierst, dass du merkst, es gibt noch eine Welt außerhalb von Microsoft oder Google oder was auch immer, dass man da anfängt nachzudenken, was gibt es denn für Alternativen? Kann ich sie selber installieren oder brauche ich da jemanden? Also genau so der erste Schritt, das ist da, wo ich denke, wo jeder als Privatperson das mal ausprobieren kann. Da kannst du auch gratis eben das LibreOffice mal installieren oder online Nextcloud zum Beispiel für Dateien austauschen nutzen. Das ist also der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, eben, dann merkst du, das Nextcloud oder LibreOffice und so ist noch cool. Dann, wenn du eine kleine Firma bist, dann kannst du vielleicht intern mit dem Informatikverantwortlichen schauen. Vielleicht hast du aber auch eben grössere Laden, wo du dann hunderte von Arbeitsplätzen verantwortlich bist und dann willst du einen eigenen Vertrag haben, dass dir jemand extern hilft. Und dann kannst du dann eben zum Beispiel zu einem Open Source Directory gehen und schauen, welche Firma kann mir jetzt helfen, den Big Blue Button Server aufsetzen, damit ich auch Videoconferencing vertrauliche Calls machen oder Nextcloud nutzen, um Dateien können austauschen, die auf Schweizer Server von Schweizer Firmen auf Schweizer Rechenzentren sind. All so Sachen. Also da gibt es eigentlich sehr pragmatische Schritte. Man muss da nicht einfach, keine Ahnung, das Gefühl haben, muss jetzt einen neuen Laptop kaufen mit europäischen oder Schweizer Chips und so. Das gibt es ja gar nicht. Aber man kann einfach pragmatisch schauen, wo kann man Schritt für Schritt ein bisschen digital souveräner werden und so nämlich unabhängiger werden und so schnell auch, ja, wenn ich dann spare, schnell auch längerfristig Geld.
Vielleicht noch schnell, oder? Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist also von der digitalen Souveränität, wenn wir von der reden, dann reden wir nicht nur von der Schweiz, oder? Ich meine, klar, das SDS ist etwas, was sich auf die Schweiz fokussiert, aber es ist ja nicht ausschliesslich die Schweiz, oder? Hey, ich muss nur Schweizer Produkte einsetzen und alles andere ist grundsätzlich nicht gut, oder?
Absolut, also das ist ganz wichtig. Also das ist eine weltweite Community, die Open Source Community. Es sind Millionen von Leuten schon seit Jahrzehnten am Entwickeln. Oder man kennt vielleicht Linux, Linus Torvalds, wo das vor über 30 Jahren das Betriebssystem hat erfunden und gestartet. Ich bin gerade vor 10 Tagen bin ich in Brüssel gewesen. Brüssel hat jedes Jahr die grösste Open Source Konferenz weltweit. Da kommen 8000 Leute. Sie da in Brüssel an der Uni gewesen, und das ist wirklich FOSDEM, eine Free and Open Source Konferenz, die grösste, und das ist sehr faszinierend, weil dort siehst du dann wirklich, das ist eine globale Community, also ich komme von Asien, von Amerika, von Afrika, von überall, kommen die nach Brüssel und einmal im Jahr, für 2 Tage, Samstag, Sonntag, es sind ja sehr viele ehrenamtliche Arbeiten, aber es sind auch Firmen dahinter, also von dem her ist es super spannend gewesen, weil da sieht man, man ist nicht alleine, oder? Man kann wirklich eben fix fertige Open-Source-Produkte in der Schweiz nutzen, auf eigener Schweizer Infrastruktur. Und das ist eben so das Multiplikationspotenzial. Und das ist das, was mich auch seit 20 Jahren fasziniert bei Open-Source-Themen, weil das einfach immer sich weiterentwickelt hat in all diesen 20 Jahren.
Super Abschluss. Matthias, willst du sonst noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
Ja, nein, also probiert es aus. Seid mutig. Versucht eben mal etwas auszuprobieren, wenn es mal nicht geht, vielleicht in einem halben Jahr nochmal probieren. Es gibt immer wieder Tools, die sich dann auch weiterentwickeln. Von dem her, wenn man es vielleicht schon mal vor ein paar Jahren ausprobiert hat, jetzt nochmal probieren, weil sie wird auch immer benutzerfreundlicher, die Open Source Software. Von dem her, ja, freue mich auf die Zukunft.
Super. Matthias, merci mal für deine Zeit und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Merci gleichfalls. Tschüss, Stefan.
Ciao, ciao. Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.